Danke für diese
super tollen Lieder. Ich finde es einfach fantastisch, dass ich an Gott festhalten kann, weil er mit all seiner Liebe wirklich mitten in unsere, in meine Dunkelheit kommt. Überall da, wo ich nicht mehr weiter weiß. Aber nicht nur mit seiner Liebe, auch mit seiner Gnade. Wenn wir das irgendwann verstehen, was das eigentlich bedeutet für unser Leben, Wahrheit, Liebe und Gnade, das Paket bringt Gott mitten in diese Welt. Fantastisch, danke für diese Auswahl. Vielleicht erinnern wir uns an den Gottesdienst, ich glaube vor 2 Wochen. Da haben wir dieses Bild gesehen. Wir haben darüber eine Predigt gehört. Es ging um unsere Gedanken. Gedanken, die unser Leben und unsere Taten beeinflussen. Uns wurde bewusst gemacht, dass unsere Gedanken einfach so auf uns zufallen oder durch bestimmte Impulse bei uns ausgelöst werden, getriggert werden. Und diese Gedanken, die werden uns dann entweder belasten oder beflügeln. Und dann haben wir gelernt, dass unser Wille nur sehr selten Urheber dieser Gedanken ist, aber immer der Zensor. Und das fand ich für mich eine ganz neue Sicht der Dinge. Das bedeutet, wir sind in der Lage, unsere Gedanken zu prüfen und zu steuern, und damit sind wir voll verantwortlich vor Gott, ohne Ausrede. Weil Gott unsere Gedanken sowieso kennt, und das haben wir ja auch in diesen Liedern so ein bisschen gespürt, darum dürfen wir nicht nur gegenüber ihm, sondern auch gegenüber uns selbst ganz offen und ehrlich sein. So ehrlich, dass wir sogar die starr von unseren Vorfahren übernommenen Gedanken hinterfragen dürfen und verändern dürfen. Wir sollen uns fragen, ob diese Gedanken, die sich da festgesetzt haben, Festlegungen sind, die an der Realität des Lebens irgendwie vorbeigehen. Wenn wir diese Selbstkontrolle scheuen, dann entstehen in unseren Gedanken Trampelpfade, so wie auf diesem Bild. Und Trampelpfade, wenn man mal genau hinschaut, die gehen immer um die Hindernisse rum. Heute möchte ich einen dieser Trampelpfade mal unter die Lupe nehmen. Dieser Trampelpfad ist durch die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine wieder neu Diskussionsthema geworden. Es geht um die Frage, ob Töten oder die Anwendung von Gewalt prinzipiell immer Sünde ist. Wir scheuen uns manchmal, diese Frage so direkt zu stellen. Ich will es heute mal wagen. Meistens, wenn es um das Thema Töten geht in unseren Gesprächen oder um Selbstmord oder um Abtreibung, dann reagieren wir sehr verunsichert und ziehen uns oft auf unsere Trampelpfade zurück. Jedenfalls beobachte ich das bei mir. Seit Dietrich Bonhoeffer wissen wir um diesen inneren Konflikt, aber wer Bonhoeffers Niederschriften mal gelesen hat, der weiß auch um den schweren Gewissenskampf, der damit immer verbunden ist, gerade für uns Christen. Unsere Realität macht sichtbar, dass diese Welt voller Gewalt und Unrecht ist. Schon kleine Kinder leiden unter körperlicher oder verbaler Gewalt. Minderjährige Mädchen werden zwangsverheiratet. Hilflose Frauen werden bedroht, vergewaltigt. Selbstlose Menschenhändler versklaven Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten. Drogenhändler ruinieren gewissenlos unzahlreiche Leben. Und herrschsüchtige Despoten stillen ihren Heißhunger auf wehrlose Opfer. Laut dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung fand im vergangenen Jahr auf diesem Erdball 164 gewaltsame Konflikte und 20 Kriege statt. Und durch den Ukraine-Krieg sind wir plötzlich selbst betroffen, weil das sehr, sehr nahe rückt. Und wir fangen wieder an, über unsere bisherigen Einstellungen zu diesem Thema nachzudenken. Die Frage, die sich mir immer stellt, wie wirkt das eigentlich auf uns, auf mich? Mal ganz ehrlich, was macht das mit uns, wenn wir all das in den Fernsehern sehen und wirklich hinschauen und nicht weggucken? Mich macht es wütend. Ich möchte mich dagegen wehren, genauso wie Petrus es getan hat, als er damals sein Schwert gezogen hat und Jesus verteidigen wollte. Aber darf ich als Christ Gewalt anwenden? Hat das was mit Liebe zu tun? Oder bleibt mir wirklich nur die andere Wange hinhalten und für die armen Opfer zu beten? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen dort aufhören. Wer diesbezüglich allerdings die Bibel befragt und nicht nur selektiv das rauspickt, was ihm am besten in den Kram passt, der wird beim Lesen noch mehr irritiert sein. Auf der einen Seite ist die Botschaft der Bibel ganz eindeutig ein Aufruf zur Liebe und zur Versöhnung. Darüber lässt Jesus in der Bergpredigt absolut keinen Zweifel offen. Aber auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel auch, dass besonders das Alte Testament auch voller Gewalt ist, voller Unrecht, so wie wir es heute empfinden. Traditionell interpretiert sogar Gott angeordnete oder Gott gewollte Gewalt. So steht es da. Ja, sogar Gott selbst wird als Gewalttätiger dargestellt. Eigentlich schockierend. In 5. Mose 32 lesen wir zum Beispiel, um nur eine Stelle rauszugreifen, treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Er kann töten, er kann lebendig machen. Er kann schlagen, er kann heilen. Ist Töten nichts Böses? Nichts Böses ist an Gott, aber er kann töten? Und schon sprießen diese Widersprüche in unserem Kopf. Auch Jesus hat Gewalt angewandt, als er im Tempel die Händler rausgetrieben hat, die den Tempel missbraucht haben. Lasst uns also mal genau hinschauen, was die Bibel wirklich zum Thema Töten und Gewalt sagt. Fangen wir ganz am Anfang beim 5. Gebot an. Bei Luther steht, du sollst nicht töten. Wenn man dieses 5. Gebot genau übersetzt, dann steht dort, wenn ich dein Gott bin, dann wirst du nicht morden. Klingt ein bisschen anders. Die Wortwahl ist hier sehr entscheidend. In der hebräischen Sprache wird für töten meist das allumfassende Verb horak verwendet. Das Verb, das allerdings an dieser Stelle steht im 5. Gebot, da wird das Wort rotscha verwendet, welches nur mit morden übersetzt werden kann. Zwei der bedeutendsten Bibelkommentatoren ihrer Zeit, Rabbi Samuel ben Meir und Rabbi Yosef Bekor Shor, haben den Unterschied zwischen diesen beiden Worten im hebräischen Denken sehr anschaulich ausgearbeitet. Diesen Unterschied zwischen töten und morden. Das ist im hebräischen Verständnis nicht dasselbe. Morden bezieht sich im hebräischen Denken im Gegensatz zu töten ausschließlich aus verbrecherischen Tötungshandlungen, aus niedrigeren Beweggründen, welche kaltblütig der eigenen Bereicherung oder dem eigenen Vorteil dienen. Töten wird ganz anders verstanden. Also runter von unserem Trampelpfad. Die Bibel unterscheidet tatsächlich zwischen Morden und Töten. Wenn ein Polizist einen Amokläufer tötet, um die unschuldigen Kinder einer Schule zu schützen, dann ist das im Sinne des fünften Gebotes etwas ganz anderes, als wenn ein Krimineller aus Gewinnsucht ein unschuldiges Opfer ermordet. Wenn eine liebende Ehefrau ihren schwerstkranken Ehemann Sterbehilfe zuteil werden lässt, dann ist das kein Mord im Sinne des fünften Gebotes. Wenn ein Soldat zur Verteidigung seiner Heimat einen eroberungswütigen Angreifer tötet, dann wird er nicht am fünften Gebot schuldig, vom jüdischen Denken her. Meine erste Begegnung mit dieser Differenzierung war, als ich meinen Kriegsdienst als junger Mensch verweigert habe. Damals musste man noch vor Gericht und vor einer Jury sich rechtfertigen und erklären, warum man den Kriegsdienst verweigert. Ich habe denen genau erklärt, meine Glaubensprinzipien, warum ich keinen Menschen ermorden möchte. Und dann kam für mich die schockierende Antwort vom Richter am Schluss: Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen mit Ihrer Familie und Ihren Kindern am Frühstückstisch, dieses typische Beispiel kennen wir alle, und es kommt ein Bewaffneter rein und will Ihre Kinder erschießen. Sie haben eine Waffe, würden Sie schießen? In dem Moment brach für mich damals eine kleine Welt zusammen. Ich dachte, oh, jetzt haben Sie mich. Was soll ich denn da sagen? Soll ich jetzt lügen oder meinen gerade verteidigten Glauben verraten? Und ich dachte, oh Gott, was nun? Und da hatte ich in dem Moment eine Eingebung. Die hat mir richtig weitergeholfen. Und zwar habe ich gesagt, dass hier jetzt jemand getötet wird, habe nicht ich entschieden, sondern der. Ich entscheide nur, wer. Ich war überrascht. Aber habe erst viel später begriffen, wie viel Wahrheit da dran ist. Diese Unterscheidung zwischen Töten und Morden in der hebräischen Sprache bedeutet aber auch, dass wenn Jesus dieses alte Gebot im Neuen Testament in seinen Predigten zitiert, so wie es zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 22, dass seine Zuhörer, und das waren ja anfangs in der Zeit meistens hebräisch sprechende oder aramäisch sprechende Leute, dass diese Zuhörer den Unterschied zwischen Morden und Töten genau kannten und dass sie Jesus nicht missverstanden haben, so wie wir es heute tun, weil wir nämlich nur die Luther-Übersetzung immer meist vorliegen haben oder hatten früher, jetzt ist es anders. Jesus spricht auch, wenn er das im Griechischen zitiert, von diesem Morden und nicht vom Töten. Jesus erweitert das Morden sogar noch auf psychisches Morden. Wenn wir da mal lesen, dann sagt er, als er gefragt wird, zu euren Vorfahren wurde gesagt, du sollst nicht morden. Ich aber sage euch, sogar wer seinen Bruder Nichtsnutz oder Narr nennt, der wird schon dem Gericht verfallen. Damit sagt Jesus, dass für ihn es keine Rolle spielt, ob die benutzte Mordwaffe aus Stein, Stahl, Blei oder Worten besteht. Es gibt viele Arten des Mordens. Wir modernen Menschen morden lieber inoffiziell. Wir kaufen T-Shirts bei H&M für 4,95 €, wohlwissend, dass sich Menschen bei dem Preis irgendwo auf der Welt vergiften oder zu Tode schuften. wenn es stimmt, dass der Geist Gottes unser Gewissen schärft, müssen wir dann nicht zugeben, dass wir auch an der Stelle morden aus Gewinnsucht? Auch wenn wir keine Waffe in der Hand halten, sondern nur Geldscheine, da sieht man die Blutspur nicht so genau drauf. Ich versuche einfach deutlich zu machen, Jesus, ihm geht es um viel Tieferes. Die Bibel ist hier sehr realistisch. Sie verschweigt nicht, dass wir in einer gefallenen, vom Bösen dominierten Welt leben und das Töten ein im realen Leben nicht immer vermeidbares Übel ist. Aber Morden ist für die Bibel etwas ganz anderes. Warum? Weil Morden genau der Gegenpol zum Nächstenliebe ist. Die Bibel macht deutlich, dass Gott immer tief in unsere Herzen schaut und dort immer nach unseren Motiven fragt und nicht danach fragt, ob das, was wir gerade tun, mit irgendeinem Gebot oder Gesetz übereinstimmt. Wir haben das schöne Lied vorhin gesungen, Herr, erforsche mich, schau in mein Herz und erkenne die Wahrheit. Und er tut es. Und er tut es mit gnädigen Augen, weil wir noch nicht im Himmel sind, sondern immer noch auf dieser Erde. Unser Motiv soll sein, genau wie es bei Jesus immer war, die Schwachen zu schützen, die hilflosen Opfer von Verbrechen zu bewahren und den Frieden nicht nur zu stiften, sondern auch zu erhalten und bewahren. Ich habe mich oft gefragt, wie kann Gott denn den Menschen in der Ukraine zum Beispiel helfen, in diesen zerstörten Städten, die zu ihm im Gebet um Hilfe und Rettung flehen, wenn wir als Christen nur sagen, sorry, wir dürfen nur beten. Wir dürfen keine Gewalt anwenden. Frieden bewahren kann durchaus auch mal Gewalt mit Todesfolgen bedeuten. Echte Liebe, die Jesus meint, zu Schwerstkranken, kann durchaus mal Sterbenshilfe bedeuten. Zivilcourage auf der Straße kann durchaus auch mal mit Gewalt verbunden sein. Hunderte Menschen vor dem Tod bewahren, kann durchaus auch mal das Töten eines amoklaufenden Terroristen durch eine Drohne bedeuten. Das ist die Realität, in der wir leben. Für Gott kommt es auf unsere Herzenshaltung an und ob wir das Gebot der Nächstenliebe wirklich verstanden haben und nicht als Folge von irgendwelchen Gesetzen. Das mag im ersten Moment sehr verwirrend, irritierend klingen, es erinnert uns aber gleichzeitig daran, dass wir hier und jetzt noch lange nicht im Himmel sind, sondern auf einer gefallenen Welt leben. Gottes Reich ist zwar durch Jesus schon angebrochen unter uns, auf der ganzen Welt, aber es ist noch lange nicht vollendet. Um es mit den Worten unseres ehemaligen Bundespräsidenten Gauck zu sagen, der hat es mal so formuliert, wir leben mit Angst, aber Angst hat uns nicht. Wir sind ohnmächtig, aber die Ohnmacht hat uns nicht. Wir spüren die Wut, aber die Wut hat uns nicht. Wir sind in Gewalt involviert, aber die Gewalt hat uns nicht. Trachtet nach Frieden mit jedermann, sucht unseren Mut und unsere Verantwortungsbereitschaft, aber auch unsere Weisheit und unsere Fähigkeit, Mitmensch zu sein. Hören wir mal auf die Schrift, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr am Himmelreich nicht teilhaben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren Menschen, fromme Menschen, die penibelst darauf geachtet haben, dass sie alle Gebote und Gesetze eingehalten haben. Verfechter der Gebote und der Gesetze. Jesus sagt, wenn eure Frömmigkeit nicht besser ist als die, dann liegt ihr daneben. Die Gebote waren für die Pharisäer wichtiger als die Menschen. Wir werden von Jesus herausgefordert, sein Evangelium wirklich zu verstehen und nicht auf Gebote zu starren, sondern den Menschen im Blick zu haben. Die Pharisäer haben sich zum Beispiel geärgert, als Jesus am Sabbat, der sollte ja geheiligt werden, seinen Jüngern erlaubt hat, Korn gegen ihren Hunger zu nehmen. Für sie war das Gesetz wichtiger als der Hunger. Nicht bei Jesus. Jesus stellt durch sein Handeln das sture Befolgen von Geboten genauso in Frage wie systemkonforme Lebenskonzepte. Da zum Beispiel, wo er trotz der Empörung der Frommen das Sabbatgebot bricht, um einen Leidenden zu heilen. Erinnern wir uns an die Geschichte, wo er den Menschen geheilt hat am Sabbat und wie die Pharisäer getobt haben, die wollten ihn umbringen dafür. Sein Blick ist immer auf die Menschen, auf die Schwachen, auf die Leidenden, auf die Hilflosen gerichtet. Das ist der Kern seiner Liebe. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Wir dürfen unsere Verantwortung füreinander nicht aus Feigheit verraten und als Rechtfertigung womöglich noch falsch interpretierte Bibelverse heranziehen. Wegen der negativen Triebe in uns allen wird die Botschaft der Nächstenliebe zu einer gewaltigen Herausforderung. Die Nächstenliebe darf nicht vor den Gewissenlosen kapitulieren. Denn die Gewissenlosen fragen sich nie, ob ihr Tun recht ist. Nur der Gewissenhafte fragt sich das. Und man kann letzten Endes daraus schließen, da wo Terrormilizen Genozid an ganzen Völkern begehen, da bedeutet das fünfte Gebot auch, du darfst Morden nicht zulassen. Oder? In Matthäus 22, 40, da wird Jesus ganz provokativ gefragt, da sagt er, an eurer Liebe wird man erkennen, ob ihr meine Jünger seid. Er sagt nicht, an eurer fehlerfreien Haltung der 10 Gebote wird man eure Jüngerschaft erkennen. Jüngerschaft bedeutet das Ausleben seines Liebesgebotes, nicht ein Liebesgebot, das wir uns so zurechtgelegt haben. Jüngerschaft ist auf Gott und den Menschen fokussiert und alles andere ist dem untergeordnet. Und darin liegt die große geistliche Herausforderung unserer Zeit. Auch in unserem Alltag, nicht nur wenn Kriege sind wie in der Ukraine. Aber gleichzeitig sollten wir nie vergessen, dass wir die Entscheidung, die andere Wange hinzuhalten, erwartet Jesus ja auch, nur für uns selber treffen können, niemals für den anderen. Es ist anmaßend, den Opfer und den Leidenden in dieser Welt zu sagen, was für sie richtig ist. Nächstenliebe laut Bibel, können es nachlesen im 1. Korintherbrief, hat immer was mit dem anderen zu tun. Den anderen in den Mittelpunkt stellen. Die Menschen in der Ukraine wollen in Frieden und Freiheit leben. Nächstenliebe heißt doch, sie vor der Vernichtung mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen. Selbst dann, wenn Diplomatie nicht mehr funktioniert und Waffengewalt notwendig sein könnte. Unsere moralischen Entscheidungen dürfen nie zulassen, dass Geschöpfe Gottes zu einer frei verfügbaren Masse degradiert werden, die ein Diktator willkürlich vernichten kann. Es kann nicht angehen, dass wir diesen Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben flehen zu Gott, dass wir zu ihnen sagen, wir beten für euch, möge Gott euch beschützen. Warum dürfen wir da nicht stehen bleiben? Weil Gott es nicht tun wird. Er wird den Krieg nicht beenden. Er hat in der ganzen Geschichte der Menschheit, da wo Christen gebetet haben, noch keine Weltkriege beendet. Er wird es weiter zulassen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum lässt Gott all das Böse zu? Ist das nicht auch ein Gewissenskonflikt in uns? Ich habe fast mein ganzes Leben in der Bibel geforscht und habe versucht rauszukriegen, warum lässt Gott das alles zu? Wie kann das angehen? Bis ich vor nicht allzu langer Zeit endlich dahinter gekommen bin und von ihm die Antwort bekam, das ist meine Art, mit den Menschen zu reden, mit den Menschen, die meinen Geist nicht haben, mit den Menschen, die nicht anders verstehen können. Da habe ich es plötzlich verstanden, warum Gott Dinge zulässt. Weil wenn Menschen durch diese Täler, durch diese Not gehen, dann verändert das schon ihr Denken. Und das sehen wir bei vielen, auch in der Ukraine. Der durchaus ehrenvolle pazifistische Ansatz von diesem die andere Wange hinhalten, wenn mich einer schlägt, oder diesem liebet eure Feinde, führt in der Realität unserer gefallenen Welt, und wir sind noch nicht im Himmel, selten zum Guten. Im Gegenteil, es fördert und zementiert meist die Dominanz des Bösen, des Verbrechens und der Unmenschlichkeit. Warum? Weil der Verzicht auf Gewalt den Aggressor begünstigt und ermutigt, was wirklich eine falsche Feindesliebe wäre. Gewiss, durch Jesus ist das Reich in dieser Welt angebrochen. Aber es ist noch nicht vollendet, ihr Lieben. Und wir leben in dieser noch nicht vollendeten Situation. Jesus selbst hat damals auch nur zeichenhaft einzelne Menschen geheilt. Er hat nicht die Krankheit abgeschafft, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten. Als Kind habe ich mich oft gefragt, Jesus, warum heilst du nur den und was ist mit all den anderen? Ich habe es nicht verstanden. Weil wir immer noch in einer gefallenen Welt leben. Also runter von unseren Trampelfaden. Zurück in das reale Leben. Und zu dieser Realität gehört einfach, dass wir bis zur Wiederkunft Jesu dieser konfliktkranken Welt nicht entfliehen können und gefordert sind, im Namen Jesus Evangelium weiterzugeben. Und es ist manchmal schwer zu verstehen, was das eigentlich heißt in der Praxis. Gott weiß das. Er kennt unser Dilemma. Und er will, und das haben die Lieder auch gesagt, er will unser Leben teilen. Er will mit uns mitleiden in dieser schweren Situation, wo diese Entscheidung uns manchmal innerlich zerfressen. Da will er mitgehen, da will er dabei sein, da will er mit uns im Gespräch sein. Aber er will auch mit seiner Gnade den ganzen Weg mit uns gehen. Selbst auf die Gefahr hin, dass das, was er in unserem Herzen sieht, manchmal nicht ganz so sauber ist. Das Leiden der Machtlosen dieser Welt durch die Mächtigen lässt Gott absolut nicht kalt und hat Jesus damals auch nicht kalt gelassen. Weder im Großen noch im Kleinen. Aber Jesus verspricht, ich bin bei euch alle Tage, ich bleibe bei euch. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was heißt das eigentlich für die Leute in der Ukraine, die zu Gott beten, wenn die sowas hören. Ich bleibe bei euch. Dann fange ich schon wieder richtig an zu schleudern innerlich. Aber Jesus sagt, ja, genau da, in diesen Katastrophen, in den tiefsten Übel, im Bunker, da will ich bei euch sein. Können wir das sehen? Ich hoffe es. Zusammenfassung. Es gibt unter Christen einen weltweit verbreiteten Pazifismus, der nur einen Aspekt der biblischen Friedensbotschaft im Blick hat. Jesus hat schon damals diese Verzerrung kritisiert, besonders an den Schriftgelehrten. Jesus fordert uns heute heraus, unter der Leitung seines Heiligen Geistes das ganze Evangelium in dieser chaotischen Welt umzusetzen, nicht nur davon zu reden. Sein Gebot der Nächstenliebe ist umfassender und vielschichtiger, als wir oft auf den ersten Blick meinen. Es kann, und das ist für mich auch ein sehr entscheidender Aspekt, es kann alles nur aus der Zielperspektive gesehen werden. Was ist mein Ziel? Warum mache ich das? Wo soll das hinführen? Soll das zum Frieden führen? Soll das zu Jesus führen? Soll das zur Heilung führen? Oder habe ich jetzt ein kleines momentanes Problem? Ich meine, das, was Jesus sagt, kann nur aus der Zielperspektive beurteilt werden. Und das ist auch von ihm aus der Zielperspektive beurteilt. Er schaut in unser Herz. Worum geht es ihm? Der Königsweg der Diplomatie sollte immer Priorität für uns Christen haben. Kann aber auch, da wo es nicht mehr klappt, dazu führen, dass wir schmerzhafte Wege gehen müssen, bevor Versöhnung möglich ist. Frieden stiften heißt auch Frieden bewahren. Das Erfreuliche an dem Ganzen, was im ersten Moment sehr bedrückend klingen mag, ist und bleibt die Botschaft Jesu: Ich gehe diesen Weg mit euch mit. Ihr seid nicht allein. Ihr müsst das auch nicht alleine entscheiden. Redet mit mir. Ich bin da. Bei allen Themen, die damit zusammenhängen. Und das Allerschönste für mich ist, dass er mit seiner Gnade diesen Weg mitgeht. Ich vergesse das manchmal. Ich denke, naja gut, Jesus ist da. Aber dass er mit seiner Gnade mitgeht, finde ich faszinierend. Haben wir doch auch in dem Lied gesungen, ne? Es geht um die Wahrheit, um die Gnade. Das ist das, was er uns schenkt. Er verkauft die Wahrheit nicht um der Gnade willen, nein. Der ist noch viel größer, als wir uns das vorstellen können. Entscheidend ist und bleibt, dass er immer in unser Herz schaut, wie wir es meinen. Und an der Stelle sollen wir und können wir vor ihm bestehen und Jüngerschaft sichtbar machen. Möge Gott euch segnen auf diesem Weg in einer Welt, die so kaputt ist, aus der ihr nicht fliehen könnt, aber durch die Jesus mitgeht.